Wir setzen die Predigt fort von Ende Mai, als wir uns mit dem Philemon-Brief beschäftigt haben. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, es ging darum, dass Philemon einen Lebenswandel hatte, der die ganzen Geschwister und auch Paulus sehr erquickt hat. Dass Philemon ein Glaubensleben geführt hat, einen Glaubenskampf geführt hat, bei dem als Ergebnis herauskam, dass andere erbaut wurden, dass er in diesem Glaubenskampf von dem Erkennen, vom Verstehen, vom Akzeptieren einer Botschaft zum praktischen Handeln gekommen ist, dass er das ausgelebt hat, dass es bei ihm keine theoretische Sache war, und dass es so auf die Gemeinschaft der Gläubigen sich ausgewirkt hat, dass sie ermutigt wurden. Paulus spricht hier von der Partnerschaft im Glauben, in der Philemon uns wirklich ein großartiges Zeugnis ist. Und heute setzen wir fort in dem Brief an Philemon, und zwar ab Vers 8. Bis zum Ende. Ich lese es einmal vor. Philemon, Verse 8 bis 25. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, dass er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern, was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich. Wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf, wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite auch mir eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Denn die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Wir haben hier in diesen Versen 8 bis 16 haben wir noch einmal eine Schilderung dessen, was für eine Beziehung sich zwischen Paulus und dem Sklaven Onesimus entwickelt hat. Und ab Vers 17, da geht es dann wieder um Paulus und Philemon. Und wie Paulus eine wichtige Bitte an Philemon heranträgt, die aber nur deshalb möglich ist, weil sie so eine gute Beziehung im Herrn haben. Lass uns den ersten Teil betrachten. Paulus und Onesimus. Paulus sagt, Onesimus ist mein Kind im Glauben. Wie kam es dazu? Ja, ganz genau ist es hier nicht beschrieben. Wir wissen, dass Paulus zur Abfassung dieses Briefes in Rom im Gefängnisvollzug war, im Gefangenenvollzug. Und wenn wir die anderen Informationen dazu nehmen, die wir aus den anderen Schriften haben, dann war es wohl ein offener Vollzug, also sprich ähnlich einem Hausarrest, der den römischen Gefangenen gewährt wurde. Ja, und bei diesem Vollzug war es nicht nur erlaubt, dass Besucher kamen, sondern es war absolut notwendig, damit die Gefangenen versorgt werden, weil sie ja selbst unter Arrest standen. Damit jemand kommt und für ihre Nahrung sorgt, einkauft, was auch immer nötig ist. Alles, was man sonst zu erledigen hat außerhalb des Hauses, konnte man ja dann nicht mehr tun. Und da war Onesimus bei ihm. Und Paulus schreibt, Onesimus war ihm sehr nützlich. Es ist interessant, dass Paulus hier über die Nützlichkeit schreibt, denn der Name Onesimus bedeutet nämlich genau nützlich. Und deshalb auch in Vers 11, hier so ein Wortspiel, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Es ist im Urtext im Griechischen hier so ein Wortspiel. Und warum Onesimus da war, wird nicht ganz klar aus dem Brief. Ihr kennt sicher alle diese Auslegungsvariante, dass man sagt, Onesimus war ein entlaufener Sklave, der dem Philemon etwas gestohlen hat. Philemon war ja in Kolossee ansässig und dass er damit auf und davon nach Rom geflohen ist und sich dann vermutlich in Rom in der großen Stadt unter Anonymität dann aufgehalten hat. Ich denke, diese Auslegungsvariante ist unwahrscheinlich, weil ein entlaufener Sklave, wenn er gefasst worden wäre, sicher nicht in derselben im selben Gefängnis landen würde wie Paulus, der als römischer Bürger andere Rechte genoss. Wir wissen ja, ein Sklave galt damals nichts, nicht mehr als ein Vieh. Und von daher gibt auch andere Ausleger, die meinen, der Sklave Onesimus ist von Philemon weggelaufen, um zu dem Freund von Philemon zu laufen, um sich über seinen Herrn, seinen ungerechten Herrn Philemon zu beschweren. Das war nämlich damals eine übliche Vorgehensweise, dass Sklaven sich an einen Freund ihres Herrn wenden konnten und der hat dann vermittelt zwischen Sklave und Herrn. Diese Auslegung halte ich auch für unwahrscheinlich, weil wir hier in dem ganzen Brief keine ermahnenden und zurechtweisenden Worte an einen in Sünde lebenden Philemon gerichtet haben. Paulus hätte meines Erachtens nach einen Wandel eines Ältesten aus Kolossee, der Gottes Ehre beschmutzt, nicht unkommentiert gelassen, sondern hätte ihn vermutlich zurechtgewiesen. Stattdessen behauptet Paulus, Philemon, du bereitest mir sehr viel Freude mit deinem Wandel. Und so komme ich zu der aus meiner Sicht am wahrscheinlichsten klingenden Deutung, dass nämlich Philemon selbst nicht nach Rom reisen konnte, um Paulus zu unterstützen in der Gefangenschaft und hat stattdessen seinen Sklaven Onesimus hingeschickt, um ihm dort diese Unterstützungsleistung zu bringen, die Paulus bitter nötig hatte. Gestützt wird das unter anderem auch dadurch, dass Paulus sagt, ich schicke ihn zurück, als wäre er hergeschickt worden. Und Paulus freut sich darüber, dass er durch Philemons Taten viel Gutes erfahren hat, viel Trost und viel Freude und erquickt wurde durch sein Handeln. Das ist hier in Vers 7 beispielsweise. Aber egal, welche Variante auch jetzt die richtige ist, wichtig ist hier das Verhältnis zwischen den beiden und das Verhältnis der beiden zu Gott und wie sie hier eine wichtige Frage für sie klären. Paulus in Gefangenschaft hatte auch mal Unterstützung von Philippi bekommen. Die hatten den Epaphroditus geschickt, der Paulus dann versorgt hat. Philipper 4, Vers 18. Und hier ist der Onesimus, der diesen Dienst an Paulus tut. Und Paulus sagt, er ist mir zum Kind geworden. Ich habe ihn hier gezeugt. Das bedeutet, der Onesimus ist in der Gemeinschaft mit Paulus zu einem geistlichen Kind herangereift. Er ist zum Glauben an Christus gekommen. Damals war es üblich, dass, wenn ein Herr eine Dienerschaft hatte, dass die Dienerschaft mit seinem Hausherrn zusammen immer denselben Götzen angebetet hat, die ein Hausherr hatte. Und wenn ein Hausherr sich einem anderen Götzen zugewandt hatte, ist die ganze Dienerschaft mit konvertiert. Und Philemon, der jetzt Christus nachfolgte, es ist sehr wahrscheinlich, dass auch seine Dienerschaft übergewechselt hatte zu dem Dienst an Gott. Und auch der Onesimus, der Sklave, dass er wahrscheinlich mit dem ganzen Haus von Philemon zusammen getauft wurde. Aber jetzt kommt er zu Paulus und bei Paulus lernt er Christus persönlich kennen. Da lernt er den selbst zu glauben. Er kommt in die Familie Gottes. Paulus nennt ihn ein Kind und sagt Philemon, für dich ein Bruder. In seinem Brief an die Kolosser schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 9, dass Onesimus ein treuer und geliebter Bruder ist. Einer der euren. Einer derjenigen aus Kolossä. Und dann lesen wir hier wieder im Philemonbrief in Vers 12, dass Onesimus für Paulus so wichtig geworden ist wie sein eigenes Herz. Er hat mit ihm eine echte, herzliche Verbindung im Herrn. Es war keine oberflächliche Sache, die sich da entwickelt hat. Und ich denke, das hat eine zweiseitige Herkunft. Zum einen Onesimus, der wirklich von Herzen gedient hat, der Paulus sehr nützlich war. Und auf der anderen Seite der Paulus, der Onesimus nicht einfach nur wie einen diensthabenden Sklaven behandelt hat. Bring mir das, hol mir jenes und mach. Sondern Paulus hat sich diesem Onesimus zugewandt. Er hat sich ihm hingegeben. Er hat sich seiner angenommen. Er hat mit ihm eine Beziehung im Herrn eingegangen. Er hat sich um seine Seele gekümmert. Er hat sich um sein geistliches Wohlergehen gekümmert. Onesimus ist zu seinem Kind geworden. Und diese Jüngerschaft zwischen den beiden, diese Jüngerschaft zwischen Onesimus und Paulus oder Paulus und Onesimus, ist zu einer wirklich tiefen geistlichen Beziehung gereift. Lasst uns hier ein kurzes Resümee für unseren Alltag ziehen. Was heißt das für dich? Für die Menschen, die Gott dir anvertraut, die Menschen, die er in deine Umgebung hingesetzt hat, mit denen du Begegnungen hast, die er in deine Nähe gestellt hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du auch diese Umstände, in denen du bist, dazu nutzt, wie Paulus sich dem Onesimus hingegeben hat, um ihn zu einem Kind im Glauben dahin zu führen, dass auch du diese Gemeinschaft nutzt, um Menschen zu Christus zu führen. Und wenn du dich mal vergleichst mit Paulus, der unter Arrest war, hast du es wahrscheinlich leichter. Aber unabhängig von dem Level der Komplexität, in dem du bist, ist es immer dieselbe Mission. Lebe und verkünde das Evangelium. Und das hat Paulus gelebt. Gib dich den anvertrauten Menschen von ganzem Herzen hin. Tue deinen Dienst wirklich von Herzen. Sei ehrlich, herzlich. Und lass deinen Nächsten deine aufrichtige Liebe spüren. Ja, das ist das, was Paulus dem Philemon erzählt über Onesimus. Und dann kommt er mit einer vorsichtigen Bitte auf Philemon zu, schildert ihm sein Anliegen und sagt, ich hätte ihn ja schon ganz gern behalten, aber ich schicke ihn dir zurück. Und ich möchte, dass du den Onesimus annimmst wie einen Bruder. Warum sagt Paulus das so deutlich? Philemon war der Herr von dem Sklaven Onesimus. Da war eine juristische Beziehung. Philemon befiehlt, Onesimus muss gehorchen. Philemon hat alle Rechte als Herr, Onesimus als Sklave hat keine Rechte. Er kann von seinem Herrn behandelt werden, wie der Herr es möchte, wie ein Stück Vieh. Aber Philemon als Christ hat seine Sklaven gut behandelt, versorgt. Und wie wir hier an dem Onesimus sehen, hat er seine Sklaven nicht nur eingesetzt für harte Feldarbeit, sondern auch für den guten Dienst am Nächsten. Wenn wir davon ausgehen, dass Onesimus geschickt wurde von Philemon. Aber jetzt, sagt Paulus, soll ein neuer Beziehungsstatus kommen. Er soll dein Bruder im Herrn sein. Er ist dein Bruder im Herrn. Anstatt, Philemon, dass du jetzt der juristische Vorgesetzte bist, als Rechteinhaber auf den Körper von dem Sklaven Onesimus, sollst du jetzt eine familiäre Beziehung haben zu ihm. Er soll ein Mensch auf Augenhöhe sein, ein Mensch dem gleichen Stand entsprechend. Anstatt dass du immer noch Befehlshaber bist, sollst du deinem Bruder, sollst ihm auf Augenhöhe eines Bruders begegnen. Ja, mehr noch als eine fleischliche Familienbeziehung. Er ist jetzt in der geistlichen Familie. Er ist ein geistlicher Bruder. Wir haben das ja so auch in der heutigen Zeit, dass ein Chef, der einen vertraglichen Mitarbeiter hat, der Mitarbeiter, der einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, den er auch wieder kündigen kann und der auch angepasst werden kann, wo der Chef ihn entlohnt nach Absprache, wie vertraglich vereinbart. Dieses Beziehungsverhältnis zwischen Chef und seinem Angestellten ist wesentlich mehr wert als eine Beziehung zwischen einem Herrn und einem Sklaven. Sind wir uns einig, ja? Aber ein Mitarbeiter von dem Chef, Entschuldigung, ein Familienangehöriger von einem Chef, der gleichzeitig Mitarbeiter ist, dieses Beziehungsverhältnis ist auch mehr wert als einfach nur Chef und Mitarbeiter. Es ist eine viel innigere Beziehung. Und in der göttlichen Familie, Bruder und Schwester zu sein, ist noch eine weitaus höhere, tiefere, intensivere Beziehung als fleischlich Bruder und Schwester zu sein. Das ist eine ganz andere Ebene. Weil das nicht nur an äußeren Dingen festgemacht wird, sondern weil Gott da in der Mitte steht. Ich halte mich an Gott, du hältst dich an Gott. Wir sind Brüder. Da steht der Herr in der Mitte. Und Philemon sollte hier direkt von 0 auf 100 gehen. Von der Beziehung Herr-Sklave sollte er jetzt gehen auf Brüder im Herrn. Eigentlich sogar von 0 auf 180. Er sagt in Vers 16 und 17, nimm ihn auf wie mich selbst, sagt Paulus. Also er sollte den Onesimus aufnehmen wie einen geliebten, angesehenen, hochgeachteten Bruder. Also nicht nur einfach, naja, Ich habe 30 Brüder in der Gemeinde, ist halt der 31. Was soll's? Nicht so ein Verhältnis, sondern wie einen geliebten, hochgeachteten, wertgeschätzten Bruder im Herrn. Also, sag mal von 0 auf 180. Er soll wirklich eine Kehrtwende in der Beziehung zu Onesimus hinlegen. Vers 15 heißt es auch, du sollst ihn annehmen wie einen Bruder. Das, ja, er ist vielleicht kurz von dir getrennt, aber damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Und diese ewige Beziehung ist nur eine geistliche Beziehung. Nur da möglich. Ja, das Schöne ist hier, Paulus möchte nicht nur, dass sich der Beziehungsstatus ändert zwischen den beiden, sondern er möchte auch, dass sich das praktische Leben zwischen den beiden ändert. Dass das praktisch umgesetzt wird. Wenn das für Paulus nicht notwendig gewesen wäre, dass das praktisch umgesetzt wird, hätte er dem Philemon schreiben können, weißt was, Philemon, ich hätte den Onesimus gerne bei mir behalten, schreib mir doch bitte mal kurz zurück, ob es für dich okay ist, dass er bei mir bleibt. Wenn das für dich okay ist, dann muss er nicht den weiten Weg von Rom nach Kolossee und wieder zurück und was weiß ich was, ja, also eine kurze schriftliche Notiz reicht. Aber Paulus war es wichtig, dass Onesimus zurückkommt in die persönliche Gemeinschaft mit Philemon, seinem Herrn, und dass die beiden diese Beziehung neu praktisch definieren können. Dass sie das erleben können. Dass sie einander auf dieser Ebene kennenlernen können und dass Philemon auf dieser Grundlage lernt zu handeln. Er soll ihn praktisch, also in Wort und in Tat, also wie er mit ihm umgeht, wie er mit ihm redet, als Bruder behandeln. Vers 15 und Vers 16, also es könnte sogar bedeuten, also je nachdem wie Philemon das versteht, könnte es sogar bedeuten, dass Paulus das hier anspielt, weißt du was, Philemon, so ein Wink mit dem Zaunpfahl, vielleicht machst du ihn auch frei von der Sklaverei, vielleicht schenkst du ihm die Freiheit. Ja, könnte Philemon hier rauslesen, wenn er möchte. Jedenfalls sagt Paulus, dieser Start in eure neue Beziehung, die soll nicht vorbelastet sein. Wenn er dir irgendetwas schuldig ist, dann stell es mir in Rechnung. Ich werde das bezahlen. Ich werde das alles begleichen. Mit anderen Worten, es soll keinen Hinderungsgrund geben, dass du noch irgendwie Ansprüche an ihn stellst. Du sollst ganz frei mit ihm als Bruder umgehen können. Zwischenfazit für dich und für mich. Ist uns bewusst, dass die Menschen, die Gott uns gibt, die der Vater im Himmel uns gibt und die auch ihn lieben, dass das unsere geistlichen Geschwister sind? Dass wir mit ihnen so umgehen sollen, dass es eine Beziehung ist, die den Vater ehrt, weil wir gegenseitig dass wir gegenseitig Brüder sind, aber Kinder Gottes sind. Ja, lasst uns hier wirklich als Kinder Gottes in eine tiefe Beziehung kommen, eine familiäre Beziehung, eine geistliche Beziehung. Ja, Paulus bringt dieses Anliegen an Philemon. Oder ja, dass er noch diesen Bedarf hat. Und interessant ist hier Vers 9 bis Vers 21 hat so einen gewissen Rahmen, bei dem Paulus auf die Beziehung zwischen ihm und Philemon anspielt, um diese Bitte loszuwerden. So diesen Wink mit dem Zaunpfahl, ich bin immer noch im Gefängnis, ich kann immer noch die Hilfe gebrauchen, also, ne? Und in Vers 8, da sagt Paulus, ich hätte in Christus die volle Freiheit, dir zu gebieten, was sich geziemt. Also Philemon, du weißt, ich bin von Gott, nach Gottes Willen, bevollmächtigter Apostel. Ich könnte dir praktische Handlungsanweisungen geben, dass du Gottes Prinzipien befolgen musst. Ich könnte dir ganz konkret sagen, wie du das ausleben musst. Und Philemon wäre ihm gehorsam schuldig. Und in Vers 19 sagt Paulus dann nochmal, ja, du bist mir ja auch schuldig. Du bist dich selbst mir schuldig. Ich denke, es gibt hier einen Zusammenhang, auf den Paulus hier anspielt, nämlich den, den er den Korinthern in seinem ersten Brief sehr ausführlich formuliert. Dem Philemon scheint das, also scheint es nicht notwendig zu sein, dem Philemon das ausführlich zu erklären. Da reicht ein einfacher Hinweis. Den Korinthern erklärt er das ganz, ganz ausführlich. Ich möchte es mal kurz vorlesen. 1. Korinther 9 ab Vers 9. Da schreibt Paulus über seinen Dienst und wie die Geschwister dadurch ihm etwas schuldig sind. Ja, im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unseretwillen? Denn es ist ja um unseretwillen geschrieben worden. Der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen. Und der, welcher drischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben? Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Und Paulus hat den Geschwistern in Kolossee, einschließlich dem Philemon, der dort mutmaßlich eine führende Position hatte, gedient am Evangelium. Philemon ist ihm schuldig, sich selbst hinzugeben. Aber Paulus befiehlt nicht. Paulus nutzt auch hier dieses Recht nicht zu fordern. Er bittet nur. Er appelliert. Ja, sogar noch mehr. Paulus formuliert seine Erwartung nicht einmal ausdrücklich, also nicht explizit. Er lässt dem Philemon nicht nur einen ganz kleinen Interpretationsspielraum offen, in dem, was er sagt, sondern er überlässt Philemon komplett die Beurteilung der Situation und natürlich die dafür passenden Maßnahmen. Paulus hat volles Vertrauen in Philemon. Absolut auf Augenhöhe. Warum ist das möglich, dass Paulus so mit Philemon spricht? Dass er bei ihm nicht, wie bei den Korinthern, alles haarklein erklären muss. Und den müsst ihr so behandeln und den müsst ihr so behandeln und den müsst ihr ausschließen und jetzt müsst ihr ihn wieder aufnehmen und wenn ich bei euch wäre, hätte ich euch schon so gesagt. Und ne, bei den Korinthern ist er sehr, sehr klein, muss ihnen alles erklären, was falsch und was richtig ist, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Bei Philemon bleibt er total vage. Wie ist das möglich? Philemon hat ja offenbar auch hier einen Bedarf, dass er sein Verhalten ändert. Philemon soll ja auch bewegt werden, etwas zu tun, was er bis dahin nicht getan hat. Er soll auch etwas in seinem Leben ändern. Aber Paulus geht hier ganz anders vor. Die Ursache ist, er merkt, dass Philemon, so wie er selbst Paulus, eine Denkweise hat, die ihrer Berufung in Christus entspricht. Sie sind eng verbunden mit Christus. Philemon wird tun, was für einen, der unter der Autorität Christi lebt, angemessen ist. Er weiß, was sich geziemt, das alte Deutsch sagt es geziemt. Oder wenn wir in Kolosser 3, Vers 18 lesen, da sagt Paulus, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Also es gebührt sich etwas im Herrn und er führt das dem Philemon gegenüber nicht genau aus. Stattdessen schildert er ihm einfach nur seine Situation, in Vers 13 und Vers 14. Ja, ich kann den Philemon, den Onesimus gerne weiter gebrauchen. Er ist sehr nützlich für mich. Und ich bin weiter noch in Gefangenschaft. Der Bedarf ist weiter da. Und ja, wie wir aus den anderen Briefen erfahren können, hat Paulus da in Rom das Evangelium in der ganzen Kaserne verbreitet, obwohl er Arrest hatte. Wie funktioniert das? Ich gehe davon aus, dass er einen Boten hatte, so einen wie Onesimus oder auch mal den Epaphroditus, die dann in seinem Namen bestimmte Menschen eingeladen haben, zu sich in die Wohnung eingeladen hat oder ihnen etwas verkündigt hat in Paulus Namen, wie auch immer. Die Verbreitung des Evangeliums in der römischen Kaserne sollte weitergehen. Also Onesimus war durchaus da noch, wurde da noch gebraucht. Ja, in Philippa zum Beispiel, in dem Brief an die Philippa, da schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 12 und weiter. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Vermutlich gehörte Onesimus zu diesen Brüdern im Herrn, der ermutigt wurde durch Paulus. Aber Paulus wollte den Philemon, den Herrn von dem Sklaven Onesimus, nicht ausnutzen. Paulus ist edel. Er schickt Onesimus zurück mit einer Schilderung seiner Situation. Du wirst schon richtig handeln, Philemon. Er ordnet sich selbst dem Philemon unter. Der Entscheidung von Philemon, was mit Onesimus passieren wird. Er überlässt Philemon die Entscheidung über den Einsatz von Onesimus. Der möchte, dass die Wohltat des Philemon freiwillig erfolgt. Und deshalb spricht Paulus in Vers 20 hier lediglich die Bitte aus, dass Philemon mit seinen Gaben und Möglichkeiten einen Nutzen für Paulus in Paulus Situation und somit auch für den Dienst in der kaiserlichen Kaserne bringen möge. Ja, dass Philemon Paulus Herz im Herrn erquicken soll. Und wenn wir dann weiterschauen, wie es in Vers 21 steht, da sehen wir, Paulus vertraut dem Philemon, dass er mehr tun wird im Herrn, als Paulus mit seinen Hinweisen angedeutet hat. Philemon muss wirklich einen edlen Charakter gehabt haben. Er muss so mit dem Herrn verbunden gewesen sein, dass er aus den Hinweisen von Paulus sich alles erschließen konnte, was jetzt vor Gott richtig wäre. Er konnte aus dem Zusammenhang verstehen, was Gott jetzt am meisten ehrt. Paulus musste ihm nicht klein-klein alles erklären. Ja, Paulus bezeichnet die künftige Liebestat von Philemon als Gehorsam. Ja, gehorsam sollte man doch sein. Ich meine, Philemon kannte das ja als Herrn. Ja? Er wollte ja, dass seine Sklaven gehorsam sind. Und Paulus nutzt diesen Begriff, um darzustellen, Philemon, wir sind auch unter Gott, Sklaven Christi. Wir wollen ihm auch gehorsam sein. Wir sollen ihm auch gehorsam sein. Also das, was du tun wirst, das gehört zu dem Gehorsam, den du gegenüber Christus hast. Also überlege, was du tust. Du bist frei in deiner Entscheidung. Aber du bist nicht frei gegenüber Christus, nichts zu tun, zu sündigen, zu leben, wie es deinem Fleisch gefällt, sondern du bist Christus verpflichtet, ja, ihm gegenüber im Gehorsam zu leben. Also was du tust, das tue so, dass du in dem Gehorsam gegenüber Christus bist. Petrus sagt das in seinem ersten Brief, in Kapitel 1, Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt und durch den Geist, da ihr eure Seelen im Geist, Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Die Seelen sollten gereinigt werden oder wurden gereinigt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. Und das war Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Wenn du dein Herz verändern lässt vom Evangelium, dann ist das Gehorsam. Wenn man seine Denkweise an Gottes Denkweise anpasst, dann ist das Teil dieses Gehorsams. Wenn man die eigene Motivation von egoistischen Motiven befreit und aus der Liebe heraus handelt, dann ist das Gehorsam gegenüber Christus. Wenn man nicht mehr gemäß dem Fleisch lebt, sondern gemäß dem Geist, dann gehört das zu diesem Gehorsam. Im Geist seine Geschwister ungeheuchelt zu lieben, das ist Gehorsam, sagt Petrus. Lass uns wieder praktisch werden. Wie weit hast du deinen Charakter vom Evangelium reifen lassen? Hast du deine allgemeine Denkweise, also deine Gesinnung an Gottes Wort ausgerichtet? Bist du so sehr auf die Ehre Gottes fixiert, dass du alle deine Überlegungen, deine Entscheidungen, deine Handlungen unter diesen Aspekt stellst? Beispiel. Du als Führerscheininhaber, eines Pkw-Führerscheininhaber, steigst selbstverständlich bei deinem Auto vorne links ein in Deutschland. Dann setzt dich auf den Fahrersitz, hinter das Lenkrad ans Gaspedal. Selbstverständlich. Warum? Weil du weißt, du hast einen Führerschein. So, wir haben ein paar jüngere Leute unter uns, die haben noch keinen Führerschein. Die setzen sich nicht selbstverständlich in das Lenkrad. Ja, ich habe auch solche schon mal hinterm Lenkrad gesehen, aber das war eine rühmliche Ausnahme und das war ein wunderbares Ereignis, mal das Lenkrad festzuhalten und dann drüber zu gucken und so, ne? Aber das war nicht selbstverständlich, das gehört nicht zu ihrem Leben, hinterm Lenkrad zu sitzen, das Auto zu steuern. Oder für dich als Handybesitzer, ist es absolut selbstverständlich, nicht ständig andere Leute zu fragen, darf ich dein Handy nutzen, ich möchte mal kurz anrufen. Du weißt, du hast ein eigenes Handy in der Tasche. Du kannst mal eben telefonieren, wenn du willst, wenn du es musst, wenn du es brauchst. Was ich damit sagen möchte ist, in deiner Denkweise ist das drin, dass du einen Führerschein hast, dass du ein Handy hast und dies und das und jenes verinnerlichst du einfach und rechnest fortan mit diesem Umstand, dass du diese Situation entsprechend meistern kannst, dass du diese Erlaubnis hast, dass du diese Befähigung hast und so weiter. Ja, zum Beispiel alle, die jetzt die Schule abgeschlossen haben vor den Sommerferien, für die ist das jetzt noch alles neu, aber für uns, die wir schon länger aus der Schule raus sind, für uns ist das selbstverständlich, morgens nicht darüber nachzudenken, wie komme ich zur Schule. Weil das für uns selbstverständlich ist. Das Kapitel ist abgeschlossen. Wir machen eine Ausbildung, Studium, Beruf oder sogar sind in Rente. Da denken wir nicht mehr an zur Schule gehen. Es ist selbstverständlich. Das ist die Denkweise, in der wir sind. Dinge, die bei uns selbstverständlich sind im Kopf. Und da ist die Frage, ist deine Denkweise angepasst an Gottes Wort? Sind diese Dinge für dich klar und selbstverständlich? So wie es für Philemon war. Dass er nicht klein-klein instruiert werden musste, tu das nicht und jetzt das und das. Ist dein Charakter so weit verändert, dass es für dich selbstverständlich ist, dass du als Kind Gottes, als Bruder und Schwester im Herrn, als Christ handelst? Können andere dich auf Grundlage deines Charakters bitten, das Richtige zu tun? Oder müssen sie zu Vorschriften, Regeln oder explizite Anweisungen greifen, um dir zu helfen, das Richtige zu tun? Markus hat heute Morgen Psalm 32 gelesen. Und da lesen wir im Psalm 32, Vers 8 in der Luther-Übersetzung: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Bist du charakterlich so weit, dass Gott dich mit einem zarten Hinweis seiner Augen leiten kann? Zu der richtigen Entscheidung, zu dem richtigen Handeln? Bist du so weit, dass Gottes Wort in dein Herz spricht, ohne dass Gott dich jedes Mal in die Zange nehmen muss, damit du es verstehst? Also bist du empfindlich für Gottes Wort, offen? Wieder im Psalm 32, in Vers 9, da sagt der Psalmist: Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Das beschreibt so ein bisschen die Situation bei den Korinthern, dass Paulus ihnen wirklich harte Bandagen anlegen musste, um ihnen zu helfen. Philemon ist so ein ermutigendes Beispiel. Er ist schon so weit gereift, dass das nicht mehr nötig war. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Ja, die Frage, die ich mir stellen muss und die du dir stellen sollst, ist: Die findet bei dir regelmäßig dieses Überführen vom Theoretischen ins Praktische statt, oder anders gesagt, vom Erkennen, Verstehen und Akzeptieren auf der einen Seite hin zum praktischen Respektieren, Umsetzen, Handeln, liebevollen Handeln? Findet bei dir diese Überführung statt regelmäßig, diese Transition? Bei Philemon war das der Fall. Paulus konnte ihn ansprechen und sagen: Weißt du, ich habe in Vergangenheit schon so viel Freude und Trost um deiner Liebe willen erlebt. Ich bin guter Zuversicht. Du wirst hier das Beste draus machen. Du wirst sogar noch mehr tun, als ich mir vorstellen kann. Vielleicht könnte Philemon auf die Idee kommen zu sagen: Boah, Paulus, du hast den Onesimus wirklich in eine Lage versetzt, dass er mit dem Herrn lebt, dass er das Wort predigen kann. Weißt was, ich werde den Onesimus nicht nur zu dir zurückschicken, sondern ich werde ihm die Freiheit geben, und dann darf er Prediger sein. Soll er als Missionar nach Rom gehen zu dir? Wäre eine Möglichkeit. Warum nicht? Aber das sind keine Dinge, die Paulus ihm vorschreibt, sondern die Philemon in seiner Beziehung zu Gott verstehen, erkennen und umsetzen kann. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du dich von Paulus und von Philemons Vorbild anregen lässt, dich auch so auf Christus und sein Wort einzulassen, so dass du praktisch gar nicht mehr anders kannst, als deine Augen auf Gott gerichtet zu haben. In diesem Stand mit Vater und Kind zu sein. Damit du darauf erpicht bist, Tag für Tag herauszufinden, welche Entscheidung und welches Handeln vor Gott jetzt ihm am meisten Ehre bringt. Ja, damit du deine Mission auf jedem Komplexitätslevel, in das Gott dich führt, erfüllen kannst, das Evangelium zu leben und zu verkündigen. Das ist so ein bisschen, wie es die heutigen viele, also es gibt viele digitale Spiele, die so funktionieren, dass man ein Level hat und dann, wenn man seine Mission dort erfüllt hat, dann kommt man in ein nächstes Level. Das möchte ich mal einfach als Beispiel nehmen. Wenn du in einer Situation bist und deine Mission erfüllst, das Evangelium zu leben und Gott zu ehren, das Evangelium weiterzusagen, warum sollte Gott dich nicht in das nächste Level bringen, dass du eine neue, komplexere Situation hast, in der du wiederum herausfinden darfst, wie du Gott die Ehre bringen kannst, wie du das Evangelium leben kannst. So, und Paulus führt den Philemon hier in ein nächstes Level und sagt: Ich vertraue darauf. Das wird was. Ich wünsche dir, dass Gott dich segnet. Und ja, möchte mit Vers 20 schließen, indem ich es auf dich personalisiert umformuliere. Lass deine Geschwister Nutzen von dir haben im Herrn. Erquicke ihr Herz im Herrn. Nimm das mit nach Hause. Denk drüber nach.